So, das letzte Mal, als ich hier stand, hatte die Predigt die Überschrift Selbst schuld oder doch die anderen. Heute habe ich es mit Selbst schuld und jetzt die Überschrift gesetzt. Es geht oder es ging um Schuld und wir haben festgestellt, es gibt sie. Sie wird in der Bibel klar benannt und auch was Schuld ist. Sie ist Zielverfehlung. Auch dafür gibt es viele Beispiele in der Bibel. Denn was tut sie? Sie hindert uns am Überleben. Und jetzt können wir das erste Bild nochmal als, vielleicht die, die das letzte Mal da waren, erinnern sich. Wir hatten das Beispiel der Echse in der Karibik. Die Echsen, die zu kleine Krallenfüße haben, fliegen durch die Stürme des Klimawandels, durch die Luft und ertrinken im Meer oder verletzen sich so sehr, dass sie sterben. Und schuld daran sind, wie gesagt, die Krallen. Und bei den nachfolgenden Generationen hat sich etwas verändert. Und zwar sind die Füße länger geworden. Sie können sich festhalten an den Ästen, so wie die. Und sie überleben. Der Schuld, also der Fehler, warum sie gestorben sind, wurde beseitigt und die Echsen haben eine faire Chance des Überlebens. Bei uns Menschen ist das nicht ganz so einfach, denn in der Bibel steht, dass Schuld gesühnt werden muss. Das heißt, es muss ein Ausgleich stattfinden, damit das Gleichgewicht wiederhergestellt wird, damit Gerechtigkeit stattfinden und ein Zeichen gesetzt wird gegen ein Verhalten, das dem Miteinander schadet. Das heißt zum Beispiel für die Mitmenschen, Diebesgut muss zurückgegeben werden und noch ein Pfand mehr. Der Mörder muss sterben. Was dann in Bezug auf Gott heißt, hat Frank in seiner letzten Predigt auch schon mal bearbeitet. Es gab die unzähligen Opferschlachtungen im Tempel und den Sündenbock einmal im Jahr, der in die Wüste geschickt wurde. Denn wer am Mitmenschen schuldig wird, macht sich gleichzeitig dadurch auch an Gott schuldig. Denn wir gehen lieblos mit seiner Schöpfung um. Jesus hat ein Gleichnis erzählt über das Endgericht. Da sagt er zu den, also da trennt er die Schafen von den Ziegen und zu den Schafen sagt er, ihr habt mir Kleidung gegeben und Essen und ihr habt mich besucht, als ich krank war oder im Gefängnis. Und zu den Ziegen hat er gesagt, ihr habt mir keine Kleidung gegeben und mich nicht besucht. Und sie fragen, wann habe ich dich besucht? Wann habe ich dich nicht besucht? Ich weiß gar nicht. Und er sagt, alles, was ihr untereinander getan habt, das habt ihr mir getan oder eben auch nicht. So wie ihr untereinander umgeht, so geht ihr mit mir um. Denn ich bin es, der in dem anderen steckt. Wenn man das mal zu Ende denkt, dann wird man wahrscheinlich schnell darauf kommen, dass wirklich jeder irgendwo nicht achtsam mit dem anderen oder mit der Schöpfung umgeht. Ausgegangen bin ich vor einem Monat von unserer Mentalität, gerne die Schuld oder den Schuldigern zu suchen und sie an den Pranger zu stellen. Das, was gerade vermehrt passiert, besonders gut in den Medien. Aber auch im privaten Bereich schieben wir gerne die Schuld auf andere. Dann stehen wir viel besser da. Wir haben festgestellt, es ist gut, Schuld aufzudecken. Gott gibt uns die Verantwortung für uns und unsere Mitmenschen, damit möglichst alle auch überleben können. Aber Gott alleine ist Richter. Er ist derjenige, der sagt, wo die Schuld liegt und wo wir uns auch mal irren. Denn wir alle sind schuldig, wir alle haben nur einen kleinen Einblick in Gottes Gedanken und nur einen kleinen Einblick in das Herz des anderen. Wir haben uns an die Jahreslosung erinnert, seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Nun hatte ich damals gesagt, dass ich auf das Thema kam durch die ganzen Medien. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Ich hatte damals das Buch vom Propheten Ezechiel oder Hesekiel, wie es in manchen Übersetzungen heißt, gelesen. Und dort beschreibt Ezechiel den neuen Tempel für die Opferung und auch weiter vorne eine Erneuerung des Menschen. Und jetzt hätte ich gerne mal das Bild 1 vom Tempel. Schwarz-Weiße, genau. Ich kann mir zwar gute Situationen vorstellen, Gefühle und Gedanken, aber ich gebe zu, dass Maßeinheiten und Beschreibung von Gebäuden nicht so liegen. Deswegen habe ich das mal mitgebracht. Aber die Beschreibung dieses Tempels hat mich so gefesselt, dass ich mir mehr Gedanken gemacht habe und das passt einfach zu dem Thema. Ezechiel wird von einem Engel in einer Vision zu diesem Tempel geführt. Er sieht ihn und bekommt auch genaue Maße genannt, denn er sieht, wie dieser Tempel vermessen wird. Ich erspare euch jetzt diese Angaben, denn mir sagen sie nichts, euch vielleicht auch nichts. Aber ich habe auch noch ein zweites Bild mitgebracht, wo ihr dann seht, wie der Aufbau ungefähr ist. Nicht so schön, aber damit kommt man ganz gut klar. Diese Vision des Tempels geht über mehrere Kapitel und es gibt dort ganz viele Bilder für das Leben mit Gott. Und ich greife jetzt auch nur ein paar auf, sonst würden wir hier noch, wer weiß wie lang stehen. Dieser Tempel war der Begegnungsort für das Volk mit Gott. Nur hier wurde geopfert, vor Gottes Angesicht und in seiner Gegenwart. Denn niemand anders kann das Opfer annehmen und Schuld vergeben als der Himmel und Erde gemacht hat und uns Menschen. Gott ist der Schöpfer, der Vater und der Richter. In Kapitel 44 steht: Dann führte er, der Engel, mich zum äußersten Osttor des Heiligtums zurück. Das Osttor sehen wir gleich nochmal. Es darf nie geöffnet werden. Niemand darf hindurchgehen, nachdem Jahwe, der Gott Israels, auf diesem Weg in den Tempel eingezogen ist. Es muss geschlossen bleiben. Der regierende Fürst allerdings darf darin sitzen, wenn er seine Opfermahlzeit vor Jahwe verzehrt. Er betritt es allerdings von der inneren Vorhalle aus und verlässt es wieder auf dem gleichen Weg. Und in Kapitel 43 beschreibt er, wie Gott durch dieses Tor zieht und den ganzen Tempel erfüllt. Die Herrlichkeit Jahwes zog durch das Osttor in den Tempel ein. Da hob mich der Geist hoch und brachte mich in den inneren Vorhof. Ich sah, dass die Herrlichkeit Jahwes das ganze Haus erfüllte. Der Mann, der mich geführt hatte, stand noch neben mir. Da hörte ich jemand aus dem Haus zu mir reden. Menschensohn, sagte er, hier ist der Ort, wo mein Thron steht und der Ort, wo meine Füße stehen. Hier, mitten unter den Israeliten, will ich für immer wohnen. Kannst du vielleicht erstmal wieder den Tempel zeigen? Das, genau. Also rechts das Osttor. Keiner kann den Weg gehen, den Gott nimmt. Gott ist einzigartig. Damit wir Gemeinschaft haben können mit ihm, kommt er zu uns, lebt mit uns, wohnt unter uns, gibt sein eigenes Leben für unser Leben. Sein Blut für unser Blut. Wir sind in der Passionszeit. Jesus hat gelitten. Sie haben sich über ihn lustig gemacht, ihn geschlagen und gefoltert. Der Tod war kein schneller, die Schmerzen unvorstellbar. Besonders als er sich von Gott getrennt sah, kurz bevor er starb. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diesen Weg kann nur einer gehen. Und es muss ihn, Gott sei Dank, auch nur einer gehen. Keiner von uns wäre in der Lage und die meisten würden ihn auch nicht wählen. Keiner ist wie Gott. Keiner sonst ist würdig, den gleichen Weg zu nehmen, den er nimmt durch das Osttor. Das Tor wird danach verschlossen. Gott möchte nicht wieder abhauen, er bleibt. Er kennt uns, er weiß, wie wir sind, aber Er ist gekommen, um zu bleiben. Er lässt sich nieder auf den Thron, stellt die Füße fest auf den Boden. Hast du manchmal Angst, dass Gott türmen könnte, wenn er bei dir zu genau hinschaut? Oder wenn du weißt, du hast wieder Fehler gemacht? So wie die anderen, die sich enttäuscht von dir abwenden, weil du nicht cool genug bist, nicht perfekt, weil du ihren Vorstellungen einfach nicht entsprichst. Paulus schreibt, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Gott zieht ein in uns und er kommt, um zu bleiben. Er wusste von vornherein, worauf er sich einlässt. Er kennt uns. Er ist nicht leichtfertig diesen Weg gegangen und auch nicht umsonst. Wenn Gott in dein Leben einzieht, ist er auch nicht nur Statist. Er spielt die Hauptrolle. Er sitzt auf dem Thron, nicht du, nicht deine Wünsche oder Vorstellungen. Und das ist ein Wagnis, denn du gibst dieses Stück Verantwortung ab. Aber damit gehst du in die Lehre bei einem, der Meister ist in dem, was er tut. Der weiß, wo es lang geht und was wirklich Sinn macht. Als kleiner Exkurs: Der regierende Fürst darf nicht durch das Osttor gehen, aber im Tor sein Opferfleisch essen. Selbst die Mächtigen dieser Welt kommen lange nicht an die Macht Gottes ran. Sie zeigen öffentlich: Auch ich mache mich schuldig. Auch ich bedarf der Vergebung Gottes. Nehmt das als Beispiel. Und da sind wir noch einmal bei dem Balken und dem Splitter. Es kostet Mut zu sagen, ich bin nicht perfekt. Ich bin genauso klein, schlecht wie jeder andere auch. Ich bin zwar reicher, mächtiger als ihr, aber auch ich bin auf Gottes Gnade angewiesen. Ich suche seine Nähe, damit er mir hilft, mit meinem Leben klarzukommen und auch mit der Verantwortung, die er mir übertragen hat. Das macht den wahren Mächtigen aus, sich nicht zu verlassen auf Geld, Macht oder Strategie, sondern darauf, dass Gott über allem steht, mir vergibt und hilft. Nun sehen wir bei diesem Tempel, es hat nicht nur das Osttor, sondern auch oben und unten das Nordtor und das Südtor. Und das Gleiche gibt es auch im Inneren. Es gibt ein inneres Nordtor zum Vorhof und ein Südtor und ein Osttor. Das Osttor liegt genau gegenüber dem Tempelgebäude, dem Innersten. Rechts und links davon liegen also die äußeren Tore, Nord und Süd. Und durch das Osttor darf nur der Fürst durchgehen und es bleibt über die Woche geschlossen. Die anderen dürfen das Nordtor und das Südtor benutzen. So steht bei Ezechiel 46: Wenn die Israeliten an den Festtagen kommen, um Jahwe anzubeten, sollen die, die durch das Nordtor gekommen sind, wieder zum Südtor hinausgehen und die durch das Südtor kommen, durch das Nordtor. Sie sollen den Vorhof immer durch das gegenüberliegende Tor wieder verlassen. Jetzt könnte man meinen, dass hier schon die ersten Regeln für Großveranstaltungen gemacht wurden. Es vermeidet Chaos und ist Corona-konform. Aber alles läuft geordnet und gesittet ab gegen aufsteigende Panik. Aber ich denke, dass da noch viel mehr hintersteckt. Eine Symbolik für etwas, das in der Begegnung mit Gott wichtig ist. Wer kommt, um Gott zu begegnen, wer Gemeinschaft hat mit ihm, wem Gott seine Sünden vergeben hat, der kehrt nicht um zu seinem alten Weg, von da, wo er gekommen ist. Der geht einen anderen, einen neuen Weg. Es macht keinen Sinn, wenn du sonntags zur Kirche gehst und Gott begegnest, Lieder singst, betest, fromme Worte hörst. Und du gehst nach Hause, streitest mit deinem Nachbarn über den Floh, der von seinem Grundstück auf deines gehüpft ist. Es macht keinen Sinn, wenn du um Vergebung bittest für deine Schuld in dem Bewusstsein, ich gehe hier gleich raus und wenn ich dann meinen Bruder treffe oder meine Schwester, dann hau ich ihr erstmal wieder um die Ohren, wie blöd, gemein er ist, sie. Denn ich kann nicht vergeben, was er getan hat. Ich hau die so richtig in die Pfanne, das ist mein Recht. Jesus hat hierzu auch ein Gleichnis erzählt, von dem eine Riesenmenge Schulden erlassen wurden, der dann aber auch gleich rausging, um jemand anderen, diesen besagten Floh, ins Gefängnis zu werfen. Am Ende bekam auch er einen Platz im Gefängnis, bis er seine ganze Schuldenlast bezahlt hat. Gott sagt durch verschiedenste Propheten, dass ihm dieses Opfern ein Greuel ist, dass er es einfach nicht ertragen kann, das Geplärre der Lider, den Geruch des gerösteten Fleisches. Denn das Entscheidende fehlt, das, worauf es eigentlich ankommt. Das Opfern war mehr oder weniger eine Symbolik. Es hat auch etwas von Belohnung. Wir bringen unsere Schuld vor Gott und er macht selbst aus dem Schlimmsten, was wir ihm bringen, ein Festmahl. Denn das Fett und das Blut wurden verbrannt, das Fleisch, die Kuchen und so weiter wurden aber gegessen. Wir geben vor Gott zu, dass wir schuldig sind, dass wir ohne ihn nicht leben können. Und er im Gegenzug vergibt, hilft und hat Gemeinschaft mit uns. Und die reinste Form von Gemeinschaft zeigen war damals, miteinander zu essen. Und wir Menschen, wir brauchen Symbolik. Sie hilft uns beim Erinnern und Verinnerlichen. Es war etwas Schönes, zum Tempel zu gehen, Gemeinschaft untereinander zu haben, etwas Feines zu essen, etwas Gutes zu hören. Doch die reine Symbolik macht dich nicht rein. Nicht dein Opfer, das du dort gibst, oder deine Anwesenheit, wenn das Wesentliche nicht stimmt, das, wofür diese Symbolik steht. Das Gleiche finden wir im Neuen Testament. Jesus zitiert, dies Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber im Herzen sind die finsteren Gedanken. Paulus schreibt im bekannten 1. Korintherbrief, Kapitel 13, du kannst alles Mögliche Gutes tun, die besten Gaben haben, aber wenn eines fehlt, dann ist das alles nichts wert. Und ich denke, ihr wisst alle, was das Fehlende ist. Es ist die Liebe. Und wir haben vorhin als Bibelvers und auch im Lied gehört, Gott ist die Liebe. Ihr könnt gerecht leben, den anderen nicht umbringen, nicht stehlen, täglich in die Gemeinde rennen, wenn sie denn offen wäre, die Bibel auswendig kennen, die schönste Stimme haben oder eine Menge Geld, das du für Gutes weggibst. Wenn du es aber nicht mit Liebe tust, mit Gott, bringt dich das nicht wirklich weiter. Es ist gut, keine Frage, und du wirst wahrscheinlich dem anderen damit auch nicht schaden, aber es fehlt dir das, worauf es wirklich ankommt. Ezechiel bekommt ein Wort von Gott in Kapitel 36. Ich werde euch aus den Völkern herausholen, euch aus den Ländern einsammeln und euch in euer Land zurückbringen. Dann werde ich reines Wasser auf euch sprengen und euch so von allem Dreck und allen Götzen reinigen. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das versteinerte Herz nehme ich aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges dafür. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und euch noch nach meinen Rechtsbestimmungen richtet. Ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vorfahren gegeben habe. Ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Ich werde euch von allen Sündenschmutz befreien. Dann werdet ihr an euer böses Tun und Treiben von früher denken und vor euch selbst Ekel empfinden wegen eurer Sünden und Gräueltaten. Und weiter vorne in Kapitel 16 schreibt er: Ich selbst werde meinen Bund mit dir schließen. Dann wirst du erkennen, dass ich, Jahwe, es bin. Dann sollst du dich erinnern, sollst dich schämen und nicht mehr wagen, den Mund aufzutun, weil ich dir alles vergebe, was du getan hast, spricht Jahwe, der Herr. Wenn Gott unser Herz nicht tauscht, dann ist dort ein Herz aus Stein. Und ein Herz aus Stein kann sich nicht bewegen und es bewegt nichts. Es kann kein Blut pumpen und wir können uns nicht bewegen, wir werden nicht richtig versorgt und wir sterben. Es gibt Menschen, die zwar leben, aber eigentlich innerlich tot sind, die sich selbst aufgegeben haben, die den Glauben an das Gute verloren haben, die nur sich selbst vertrauen oder anderen, die es nicht gut meinen, die hartherzig urteilen und hartherzig handeln, gnadenlos. Wir brauchen, dass Gott uns erneuert, dieses lebendige Herz gibt und seinen Geist, der uns zeigt, wo es lang geht und was wirklich wichtig ist. Damit wir im Tempel nicht den gleichen Weg wieder zurückgehen und bei uns selbst und den Gedanken bleiben, die uns vorher schon festgesetzt haben, sondern dass wir weitergehen, anders denken und vor allem, was Ezechiel sehr krass beschreibt, dass wir sehen, Einsicht haben, dass wir erkennen, was zählt, was richtig ist und dass wir ohne Gott total daneben liegen. Ezechiel beschreibt es mit vor sich selbst ekeln und sich in Grund und Boden schämen. Das ist kein schönes Gefühl. Ich denke, jeder hat das schon mal irgendwie mitgekriegt. Meistens wird man knallrot, duckt sich etwas, hängender Kopf. Man wünscht sich, sich auflösen zu können, ungeschehen machen zu können, was gerade passiert ist. Aber interessanterweise sagt Gott hier nicht nur, ihr werdet euch schämen für das, was ihr getan habt, schämt euch gefälligst und bleibt dann an dieser Stelle stehen, sondern er sagt, ihr werdet euch schämen, weil ich euch alles vergeben habe. Habt ihr schon einmal etwas geschenkt bekommen, was ihr für viel zu groß, zu teuer oder viel zu viel empfunden habt? Vielleicht auch, weil euch der Schenker bisher am Popo vorbeigegangen ist, weil ihr gar nichts erwartet hattet, weil ihr wusstet, ich kann das gar nicht alles wieder zurückgeben, was ich bekommen habe. Es ist einem unangenehm und manchmal möchte man das Geschenk fast gar nicht annehmen. Dies ist quasi eine positive Scham. Sie beinhaltet bei unserem Text: Ich habe erkannt, dass etwas falsch lief, und es ist okay, denn Gott liebt mich trotzdem. Diese Erkenntnis zeigt dein lebendiges Herz. Es zeigt, du hast den Sinn dieser Symbolik erkannt. Es ist nicht bei den Lippen oder dem Gang zur Gemeinde geblieben, bei der Routine oder dem Scheinwahren, sondern es hat dein Herz berührt. Du bist dankbar für Gottes Gnade und nimmst sie nicht als automatisch gegeben an. Gott ist für dieses neue Herz und seinen Geist, den er uns in uns gelegt hat, am Kreuz für uns gestorben. Gott möchte nicht, dass wir mit gesenktem Kopf im Tempel stehen bleiben. Er möchte, dass wir auf den gekreuzigten Jesus schauen, der unsere Schuld übernommen hat, und dann andere Wege wählen, um Gottes Liebe weiterzugeben, Gottes Wesen weiterzugeben, als Licht für die Welt. Wir hatten das Thema letzten Sonntag. Wenn wir auf den Gekreuzigten blicken, dann müssen wir den Kopf heben. Sonst können wir nur den Sockel des Balkens sehen, aber nicht Jesus. Jesus sagt: Sehet auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Gott möchte keine Duckmäuser. Er möchte Kinder, die sich ihrer Schuld bewusst sind und mit Gott vollen Herzens feiern können, dass er diese Last von uns genommen hat und wir Gemeinschaft mit dem Vater haben können. Und dieses Bewusstsein und diese Freude mitnehmen in den Alltag, uns bewegen lassen durch Gottes Herz auf dem Weg, den der Geist uns leitet. Amen.